Ich lese den Predigttext aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schicke. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon, der Zelot, und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus: Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt.
Ich bete. Danke für dein Wort, guter Gott. Danke, dass wir in ihm Zuspruch, aber auch deinen Anspruch hören können. Wer dir nachfolgt, so haben wir es gerade eben auch gesungen, der erfährt Heil. Dessen Leben wird Heil. Der spürt die Liebe, die du für uns Menschen hast. Und der bekommt zugleich eben diesen Auftrag, das auch weiterzusagen, weiterzugeben, auszustrahlen. Und darum soll es heute gehen, Herr. Rede du zu uns. Lass uns jeder Einzelne für sich hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde an den Übertragungsgeräten und auch hier in der Kirche, das ist eine Schlagzeile aus dem gestrigen Fränkischen Tag. Entfremdung. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben im Jahr 2018 weiter Mitglieder verloren. Die Zahl der Protestanten ging um 395.000 zurück, die Zahl der Katholiken sank um 390.000. Sicher, hier in der Fränkischen, da ist die Welt noch ein bisschen mehr in Ordnung. Und bei den Freikirchen ist der Mitgliederschwund längst nicht so dramatisch wie in den beiden Volkskirchen. Und dennoch, auch das sollte uns nachdenklich machen, dass dieser Schwund generell aber ja da ist. Und wenn wir uns umschauen, und das finde ich ist noch sehr viel wichtiger, wenn wir wachen Auges in einem guten Kontakt zu unserem Mitmenschen leben, dann bleibt uns nicht verborgen, was damals Jesus eben nicht verborgen blieb. Die Menschen sind auf der Suche. Viele Menschen sind auf der Suche. Jesus war nah dran an den Menschen. Viele kamen zu ihm, viele aber auch nicht. Und schon gar nicht konnte er allen helfen. Er sah ihre Not. Die Not hatte damals und hat genauso auch heute viele Gesichter. Damals waren es sicher weitaus mehr Menschen, in Israel als heute in unserem Land, die am Rande des Existenzminimums lebten, wo es also wirklich um das tägliche Brot ging, wie wir das im Vaterunser beten. Und natürlich war damals die medizinische Versorgung überhaupt nicht zu vergleichen mit der unsrigen heute. Und so war natürlich auch die Sterblichkeitsrate weitaus höher als unsere heute. Und andererseits war fraglos die Religiosität der Menschen damals weitaus höher als die unserer Mitmenschen. Nicht nur Menschen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind, sondern auch andere Menschen sind heute, wie man so schön sagt, religiös völlig unmusikalisch. Sie haben kein Empfinden, keinen Sensus für etwas Jenseitiges, für Transzendenz. Und trotzdem, bei aller Unterschiedlichkeit der Zeiten und der menschlichen Mentalitäten im alten Orient und im heutigen aufgeklärten Europa des 21. Jahrhunderts, trotzdem gibt es eben heute wie damals viel Not um uns herum. Und es suchen eben auch areligiöse Menschen nach Sinn und Ziel ihres Lebens. In den unterschiedlichsten Zeitschriftenformaten, Lifestyle über Frauenzeitschriften bis hin zu eher wissenschaftlichen wie Psychologie heute, taucht in den letzten Jahren verstärkt wieder dieses Thema, manchmal geradezu plakativ eben auf der Titelseite auf, Sinnsuche. So möchte ich es mal kurz zusammenfassen. So las ich dieser Tage die Beobachtungen eines Journalisten, der genau unter diesem Thema schrieb, Sinnsuche. Und er hatte Folgendes beobachtet. Mama, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Hörte ich letztens ein Kind seine Mutter fragen. Sie saßen nebeneinander und die Mutter schaute verzweifelt in die Ferne auf der Suche nach einer Antwort. Stille. Und das Kind schaute sie mit fragendem Blick an, großen Augen. Und die Mutter schaute mit fragendem Blick und noch größeren Augen und ohne Antwort. Es blieb stumm. Und dann, ich weiß es nicht, aber es gibt keinen Sinn. Und das Kind fing an zu heulen. Soweit die Beobachtung des Journalisten. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Viele Menschen um uns herum zeigen ganz ähnliche Symptome, wie Jesus sie damals entdeckte. Es gibt so viel Not, in der Mitmenschen stecken. Die einen suchen sie zu verbergen, die anderen tragen sie sehr offen vor sich her. Was nehmen wir wahr? Haben wir diesen Blick für unsere Mitmenschen? Sind wir so nah an ihnen dran, dass wir mitbekommen, wenn eine in Not ist, wie auch immer diese dann im Detail aussieht? Das ist mein erster Punkt, den ich nennen möchte. Lernen von Jesus, die Menschen mit seinen Augen wahrzunehmen, ihnen nahe zu sein. Werden wir doch mutig, mit unseren Mitmenschen zu leben. Mit denen, die hier auf dem Gelände wohnen. Mit dem Personal, das hier im Haus arbeitet. Und ja, ich weiß, das geschieht schon. Aber ich glaube auch, dass da noch Luft nach oben ist. Und da, wo es geschieht, da stellt sich dann ja sofort die nächste Frage. Was nehmen wir denn wahr? Wie sehen wir denn die Not, die wir wahrnehmen? Jesus drehte sich der Magen um. So könnte man das altgriechische Wort im Urtext hier wörtlich übersetzen. Er war zutiefst betroffen, so hat es die Neue Genfer, finde ich dann gut getroffen. Er war zutiefst betroffen davon, wie es den Menschen geht und dass da eben niemand war, der ihnen in ihrer Not beistehen und helfen konnte und wollte. Ist das unser Mitgefühl oder unser Gefühl, wenn wir auf unsere Mitmenschen schauen? Ein so tiefes Mitgefühl eben, ja, dass es uns an die Nieren geht. Im Deutschen haben wir ja genau diese Bilder, die da auch im Griechischen benutzt werden. Dass es uns also an die Nieren geht, wenn wir Menschen in ihrer Not wahrnehmen. Macht uns das noch Not, wenn Menschen überhaupt keine Gottesbeziehung haben? Wenn Menschen Jesus Christus nicht kennen, seine Liebe nicht erfahren? Wenn Menschen keine Lebensperspektive über dieses Leben hinaus haben? Wenn Menschen keinen anderen Menschen haben, zu denen sie ihre Not ausdrücken können? Ja, wenn sie eben nicht mal Gott haben, dem sie klagen können und um Hilfe bitten. Wie sehen wir unsere Mitmenschen? Ich muss zugeben, ich beobachte gerne Menschen, aber eben allzu oft mache ich mir dann alle möglichen Gedanken, wenn ich sie sehe. Da denke ich bei dem einen, ach du grüne Eiche, was ist das denn für ein Freak? Oder, ja, wie läuft die denn rum? Oder, dem möchte ich im Dunkeln aber auch nicht begegnen. Und ich ertappe mich glücklicherweise dann immer wieder, nicht immer, aber immer öfter dabei. Und dann kommt mir eben dieser Gedanke, ob dieser Mensch wohl Christus kennt? Bei einem Wildfremden, den wir zufällig irgendwo treffen, da ergibt sich meist keine Gelegenheit, das irgendwie zu erfahren. Man kann es den Leuten nicht ansehen, also zumindest nicht auf den ersten Blick. Aber bei den Menschen um uns herum, da sieht das anders aus. Da haben wir die Möglichkeit, sie kennenzulernen. Und so auch ihre Nöte und Frage, ihre Sinnsuche oder was auch immer sonst sie umtreibt, wahrzunehmen. Doch wie oft sind wir nur allzu sehr mit uns selbst beschäftigt, als einzelne Christen und als Kirche. Verehrte Welt, wegen Selbstbeschäftigung geschlossen. Ja, wie in dieser Karikatur kommt mir das manchmal vor. Wir verschanzen uns hinter unseren Kirchenmauern und sind uns selbst genug. Wir freuen uns, dass wir so schöne Gemeinschaft haben, eine so schöne Kirche und dass wir hier doch recht gut leben können. Und ohne Frage, wir haben auch selbst genug Nöte und Probleme unter uns. Das ist so. Doch wenn wir uns nur noch um uns selbst drehen, um uns um unsere eigenen Nöte kümmern, dann sind wir nicht mehr bei dem, was Jesus uns aufgetragen hat. Bonhoeffer, finde ich, hat das sehr klar und prägnant und gut formuliert. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Jesus jedenfalls wusste damals, er kann allein nicht allen helfen, nicht zu allen in Kontakt sein, nicht allen die beste Nachricht weitersagen und sie das zugleich handgreiflich erfahren lassen. Und deshalb lehrte er die Schülerinnen und Schüler, die er hatte, zuallererst zu beten. Das ist der zweite Punkt, den ich herausstellen möchte. Wenn wir noch kein Mitgefühl für unsere Mitmenschen haben, dann dürfen wir und sollen wir für uns selbst beten. Nämlich darum beten, Gott bitten, dass wir dieses Mitgefühl bekommen, aufbauen können zu ihnen eine Beziehung. Dass wir für sie sensibel werden. Und wenn wir schon mit ihnen leben und dieses Mitgefühl bekommen haben, dann sollen wir eben für sie beten. Und darum bitten, dass Gott doch Menschen schicken möge, die wirklich auch einen Draht zu ihnen haben. Oder besser, dass sie einen Draht zu Christinnen und Christen finden, damit diese ihnen in ihrer Not beistehen können. Ihnen die beste aller Nachricht nahe bringen und sie mit Jesus in Beziehung setzen können. Liebe Schwestern und Brüder, das ist wohl der zentrale Punkt. Und ich glaube, dass wir Christen insgesamt das vergessen. Wir analysieren den Mitgliederschwund, wir analysieren die Menschen, ihre Milieus, in denen sie leben, ihre veränderten Denk- und Lebensweisen in den unterschiedlichen Generationen. Oder wir setzen auf Evangelisationsprogramme, wir verschenken Traktate, weisen Menschen auf ERF und Bibel-TV hin. Und was es sonst noch so alles an Angeboten gibt. Aber wir vergessen, die Menschen selbst in den Blick zu nehmen, ihnen nahe zu kommen und eben dann für sie möglichst konkret zu beten. Für sie ganz persönlich zu beten. Als Gemeindeleitung haben wir wenigstens eine Idee von der Klausur, eine konkrete Idee von der Klausur mitgebracht. Wir möchten im Foyer eine Klagemauer errichten. Genau genommen eine Gebetswand, an die jeder seine Anliegen und Nöte anpacken kann. Anonym oder auch mit Namen, so wie er, wie sie das gerne möchte. Und wir beten dann für das Anliegen jeweils oder für die Anliegen jeweils beim Mittwochsgebetstreffen. Und danach wird es weitergegeben an einzelne Beter, die das weiter in ihrer persönlichen Gebetszeit bedenken und vor Gott tragen. Jesus fordert seine Jünger zum Beten auf. Sie sollen darum beten, dass Gott Mitarbeitende schickt, die den Menschen nahe sind, nahe kommen und ihnen in ihrer Not begegnen und dann gegebenenfalls im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch helfen. Ihnen zur Seite stehen, sie begleiten und ihnen damit die Liebe Gottes zeigen und ihnen dann auch die gute Nachricht sagen. Mitarbeitende gesucht, da ist das mit dem Arbeitsamt. Ja, so ist das auch im Reich Gottes. Das Reich Gottes beginnt klein und unscheinbar, geradezu geheimnisvoll und es wächst auch irgendwie von alleine. In aller Deutlichkeit, wir Menschen können es nicht machen. Wir können es nicht bauen. Gott lässt es werden. In Jesus Christus ist es schon angebrochen. Doch es soll ja weiter werden und wachsen. Und es wird immer nur in und dann durch einzelne Menschen. Jesus hat einmal gesagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Es braucht Erntehelfer. So heißt es hier in unserem Text. Es braucht Menschen, die sich eben darauf einlassen, im Namen des Herrn zu leben. Ganzheitlich, im Alltag, da wo sie sind. Als Christen eben, als Überzeugungstäter. Also letztlich, wer an Jesus Christus glaubt, der ist Mitarbeitender, Mitarbeitende, berufen, auserkoren. Das eine geht nicht ohne das andere. Denn Jesus sandte die aus, die er zum Beten aufgefordert hatte. Er sandte seine Schüler aus. Er sandte die aus, die er zuvor auf die Not der Menschen aufmerksam gemacht hatte, die er sensibel machen wollte und die nun mit ihm das Mitgefühl teilten. Und bei dieser Aussendung wird jeder Einzelne namentlich in den Blick genommen. Das finde ich auffällig. Gott schickt nicht eine gesichtslose Masse, so ein Heer, das über die Menschen sozusagen hinwegmarschiert, um sie zu Christen zu machen, los. Nein, er schickt einzelne Menschen los, die wieder einzelnen Menschen begegnen sollen. Er sendet jeden namentlich aus. Jeder wird in seiner Einzigartigkeit, das heißt ja mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Schwächen, mit seinen Macken und mit seinen Liebenswürdigkeiten, eben mit seiner ganzen Lebensgeschichte ausgesandt. Und da spielt es eben keine Rolle, was der Mensch, der Einzelne zuvor gemacht hat, wo er herkommt, was er gelernt hat, wie jung oder wie alt er ist, von welcher Nationalität er ist. Jeder, der Christ wird, wird ein neuer Mensch. Jeder, der Christ ist, ist befähigt und beauftragt, als Christ unter den Menschen zu leben und ihnen dabei etwas vom Reich Gottes aufleuchten zu lassen. Ein Kollege macht das manchmal so, im Schaukasten anregende Sprüche. Stell dir vor, du bist Christ und keiner merkt's. Ja, genau, das geht eigentlich gar nicht. Das, was man so umgangssprachlich als U-Boot-Christen bezeichnet. Ein U-Boot-Christ widerspricht dem Grundgedanken des Christseins. Wir sind, liebe Schwestern und Brüder, wir, die wir uns Christen nennen und als solche verstehen, wir sind beauftragt und bevollmächtigt, im Namen Jesu in dieser Welt auf ihn hinzuweisen. Durch unser Leben. Durch das, was er in unser Leben verändert und heil gemacht hat. Was er an Heil in unser Leben hineingelegt hat. Wir sind befähigt, das unseren Mitmenschen zu zeigen und eben dann auch davon zu reden. Kirche in der Krise, Zukunft der Gemeinde, weiß manchmal nicht, wie das weitergehen soll. Und vom Kreuz her das Wort, kommt Leute, Kopf hoch. Matthäus 28, 20. Ja, Matthäi am letzten. Das dürfen wir immer wieder erinnern und uns daran erinnern lassen. Uns neu das von Jesus Christus zusprechen lassen. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt enden. Er gibt uns die nötige Ausrüstung. Er lässt seine Mitarbeitenden nicht ohne Befähigung losziehen. Und er weist darauf hin, wie wir als seine Leute erkennbar werden. Das sind meine letzten beiden Punkte. Das erste, erkennbar werden. Wir werden erkennbar daran, dass wir allein aus der Beziehung zu Christus leben. Und aus dieser Beziehung zu Christus aktiv werden können. Dass wir eben Jesu Nachfolger sind, die von ihm lernen. Jüngerschaft ist so das Stichwort, das es immer wieder in der christlichen Literatur und in christlichen Kirchen und Gemeinden auftaucht. Manchmal so als Nische, aber eigentlich ist es das, was Christsein ausmacht. Jüngerschaft, von Jesus lernen. Und zu nichts anderem als zu dem sollen wir eben die Menschen um uns herum einladen. Wir laden als Lernende dazu ein, Mitlernende zu werden. Wir können nur dazu einladen, wie wir es für uns selbst immer wieder in unseren Gebeten formulieren. Herr, erbarme dich, sei mir Sünder gnädig, fülle meine leeren Hände, lass mich deine Liebe erfahren. Und manchmal dann eben auch ganz konkret in einer persönlichen Not, Herr, heile mich. Herr, rette mich. Herr, bewahre mir meinen Glauben. Herr, stärke meinen Glauben. Du siehst meinen kleinen Glauben. Die Not in unserer Gemeinde soll ja vorkommen und zum Beten bringen, wie die Not der Menschen um uns herum ja eben auch. Und vielleicht ist das ja das Überzeugendste, das wir tun können. Unsere eigene Ohnmacht und unsere eigene Hilflosigkeit zeigen. Zeigen, dass unser Glaube kein Schönwetterglaube ist, sondern dass er gerade eben dann, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, in den schweren Momenten des Lebens, dass eben gerade dann Gott ja da ist und trägt und sich darin unser Glaube bewährt. Und da bin ich auch schon bei unserer Befähigung, dem nun allerletzten Punkt. Vielleicht haben wir das vergessen, verlernt. Im Laufe der Kirchengeschichte ist uns Christen das aus dem Blick geraten. Diesen Auftrag Jesu an die Jünger damals eben auch für uns heute noch ernst zu nehmen. Wir sollen uns den Kranken und Sterbenden und Besessenen zuwenden. Und das eben mit dieser ganz klaren Betonung, Gott will keine Krankheit, schon gar keine Besessenheit. Und Gott will auch nicht den Tod. Das alles ist Folge der Abkehr der Menschheit von Gott. Und wir sind ihr wie alle anderen unterworfen. Sie gehören nun zu dieser Welt. Doch wenn wir das herannahende Reich Gottes verkünden, dann kann das eben auch darin sichtbar werden, dass Gott wunderbar hilft und heilt. Das sollten wir niemals ausschließen und immer auch für die Kranken beten, auch um Heilung beten. Keine falschen Hoffnungen wecken, auch das ist klar, sondern das heilende Gebet gehört nicht auf die große Bühne, sondern es gehört in die Seelsorge, in die persönliche Begegnung der Menschen, der Ratsuchenden, Hilfesuchenden, Kranken und eines oder vielleicht auch zweier, dreier Christen, die da für sie im Gebet ringen. Gott kann und will Menschen in ihrer Not, eben auch gerade in Krankheitsnot, wenn sie im Sterben liegen, nahe sein und sie tragen. Gerade Letzteres habe ich bei Maria Schäffler wieder hautnah miterleben dürfen. Wie ein Mensch, der Gott in seinem Leben nahe war und vertraut hat, ihm gerade auch in der zunehmenden Schwäche oder der abnehmenden Stärke so vertraut hat, wie ein solcher Mensch dann stirbt. Nein, er stirbt eben nicht, sondern er geht in eine andere Welt hinüber. Ganz friedlich eingeschlafen ist sie, oder ich möchte sagen, von Engeln heimgetragen worden. Und die Pflegekräfte und die Reinigungskräfte, die um sie herum waren, die haben das hautnah miterlebt und waren davon zutiefst beeindruckt. Und wie steht's bei dir mit Kirche und Glauben und so? Alles zu seiner Zeit. Noch bin ich kerngesund. Ja? Herbert, wir sind jetzt gut über 60. Du meinst, es wäre allmählich Zeit, sich wieder der Kirche zuzuwenden? Ja, Menschen sind gerade in Krankheit ansprechbar und vielleicht gerade auch im Alterungsprozess, dann, wenn Menschen merken, dass die Kräfte wirklich langsam nachlassen. Wie oft habe ich das bei Besuchen im Krankenhaus erlebt, wie wildfremde Menschen, die mit den von mir besuchten Gemeindemitgliedern in einem Zimmer lagen, nur zu gerne auch für sich und ihre Not beten ließen. Und wie die Gemeindeglieder mir nachher erzählten, wie sie dort in dem Zimmer, entweder nach meinen Besuchen oder auch ausgelöst einfach durch Gespräche oder weil sie dort in der Bibel gelesen und gebetet haben täglich, wie es da zu tiefen Gesprächen gekommen ist über wirklich existenzielle Fragen und wie sie sehr offene Ohren hatten und sehr genau auch wahrgenommen haben, dass da bei den gläubigen Kranken tatsächlich irgendwas anders ist. Und auch da wieder, wenn wir Menschen in ihrer Not wahrnehmen und ihnen nahe sind, für sie beten und uns dann auch beauftragt sehen, dann können wir ihnen helfen, nämlich helfen, Gott zu begegnen. Helfen, vielleicht mit ihrer Krankheit zu leben. Oder vielleicht auch an ihr zu sterben, aber mit einer Hoffnung zu sterben. Oder vielleicht doch auch geheilt zu werden durch Ärzte und manchmal auch durch ein Wunder. Aber auch da immer wieder das, Gott braucht Mitarbeitende. Er braucht Christen, er braucht Menschen, die ihren Glauben leben, ganzheitlich, in aller eigenen Begrenztheit und Bedürftigkeit. Denn dann gilt uns ja der Zuspruch Jesu Christi, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.